ARD.
Ihr sagt mir, wenn es losgeht oder wenn ich kann?
So, kannst.
Ich kann, gut. Also, guck mal, jetzt hatte ich gerade so einen lustigen Einstieg.
Also,
so einen lustigen Einstieg. Ja, weil du ihn nicht verstanden hast.
Aber er war für wollen wir sechseln heute? Wollen wir heute sechseln?
Weiß ich auch nicht,
ist mir gerade so eingefallen. Übrigens, okay. Energie Cottbus hat gewonnen.
Die wohnen aber nicht
was
in Sachsen.
Was hat er denn schon wieder genommen vor der Sitzung, dass er hier so unruhig ist?
Sag mal was. So, Kinder, wir haben noch keine Zeit, hieß es früher in irgendeiner Fernsehsendung immer. Und deswegen geht es jetzt los.
Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
22. April. Endspurt in der Fußball-Bundesliga und auf der rhetorischen Zielgeraden. Oh, ist die Musik ist ausgegangen. Hast du gehört? Mm. Musst du selber
ich tanze
noch
trotzdem noch. Ich tanze trotzdem
noch. Du weiter. Tanzt noch. Auf der rhetorischen Zielgeraden dieser Saison begrüßen wir ganz herzlich den Ur-Unioner, den früheren Direktor von irgendwas, des ersten FC Union.
Ja, das passt.
Mahlzeit, Christian. Nee, Mahlzeit ist nicht, aber Getränke gibt's auch für die Hertha-Legende, für den früheren Kapitän der Blau-Weißen, der
ich möchte auch Direktor sein. Sag doch mal Direktor zu mir.
Irgendwie. In deiner Firma kannst
egal,
du dir
nee, Direktor. Ich möchte jetzt irgendwie sowas. Ja, besser als nichts. Besser als gar nichts.
In deiner eigenen Firma kannst du dir doch Visitenkarten drucken lassen, wo alles drauf
ist. Dass du mich so nennst. Ich möchte, dass du mich Direktor nennst.
Okay. Herr Direktor, Kruse.
Direktor, das hört sich gut an.
Das wird eine Riesensendung.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Glaube ich auch. Es wird eine Riesensendung. Ach, Gegentore. Die 177. hat Gegentore en masse zu besprechen, aber. Da kann ja keiner von uns was dafür. Gibt es irgendwas ganz Wichtiges vom Wochenende, was wir einmal für alle Beteiligten klären müssen? Oder können wir direkt über Fußball reden?
Das Derby rückt näher.
Das Derby rückt näher. Das ist natürlich eine Vorlage, Christian. Dann wollen wir doch mal Derby gleich hier einsteigen. Achtung.
Nachspiel.
Na gut.
Da bin ich jetzt sehr gespannt. Warst du da?
Nein.
Warum denn nicht?
Nein.
Kommt der FC Bayern München?
Ja. Ich habe einen sehr guten Freund, ja, der ist Bayern-Fan. Und für den habe ich wirklich eine tolle Karte bekommen, ja. Eine Stehplatzkarte.
Ja.
Und der hat sich riesig gefreut, dass er da, weil er ist wirklich so ein eingefleischter Bayern-Fan. Der kann das ja sonst nie sehen.
Ja.
Das ist ein Malermeister quasi. Und der hat sich wirklich dann auch nach dem Spiel noch ein Loch in den Arsch gefreut, logischerweise.
Okay, hat er das jetzt gesagt? Fernsehvariante dieser Sendung kommt ja irgendwie nach 0 Uhr von mir aus. Christian ist also schon im proktologischen Bereich in der Analyse angekommen. Aber da wollen wir nicht anfangen. Los geht es mit dem Samstagabend. Kick, der erste FC Union empfing den FC Bayern München. Letzte Woche haben wir uns noch gemeinsam daran erinnert. Vor einem Jahr waren wir nicht zusammen, aber doch gemeinsam bei dem gleichen Spiel, war aber zu Saisonbeginn. Gab damals ein knackiges 1:1. Was ist die Ähnlichkeit? In diesem Jahr schoss Union auch ein Tor. Aber der FCB, der vermeintlich Angeschlagene oder eben doch nicht, der schoss derer 5. Und bei uns in der RBB24 Inforadio-App klang das so.
Tell, der lässt da seinen Gegenspieler mit Leichtigkeit stehen, passt zu Goretzka. Und da ist das Tor! Tor für den FC Bayern München! Leon Goretzka mit einem Drehschuss aus 12 Metern. Und es übernimmt Kane mit rechts, zieht ihn direkt aufs Tor! Ins Tor! Freistoßtor für den FC Bayern München! Und das strahlende Gesicht bei Harry Kane. Fassungslosigkeit bei Renault im Tor des ersten FC Union. Aber jetzt kommen die Bayern nochmal über die linke Seite in den 16er und Müller mit dem Tor. 3:0 und das war zu einfach. Die Bayern kommen plötzlich über Tell und da ist das 4:0. Tor, Tor für den FC Bayern München. Das geht so einfach nicht. Auflösungserscheinungen beim ersten FC Union. Wieder Müller, das gibt's doch nicht. 5:0, Thomas Müller. Flanke von der linken Seite direkt auf den Kopf von Thomas Müller. Und da war wieder gar kein Gegenspieler in der 66. Minute. Tor! Na, immerhin ein Tor!
Bitte.
90. Minute. Jorbe fährt Tessen mit dem 1:5 über die linke Seite in den 16er hineingezogen. Und da waren dann auch die Bayern schon ein bisschen schläfrig. Und Vertessen kann aus 8 Metern Entfernung flach abziehen.
Der Charakter der Mannschaft, glaube ich, ist mittlerweile schon so weit, dass wir die Niederlage gut einordnen können. Wir werden es nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern wir werden schon klar analysieren, klar ansprechen, gut einordnen. Aber positiv bleiben. Ich glaube, die Mannschaft ist ja von Charakter stark genug, um damit umzugehen.
Wir fangen mal mit der Feststellung an, dass wir nichts unter den Teppich kehren können, weil wir keinen Teppich im Studio haben. Charakterlich seid ihr auch sehr stark und analytisch sowieso. Also Tabea Kunze war die Reporterin, die richtig was zu tun hatte für ihr Geld. Und Christopher Trimmel spielt nominell in der Abwehr, hätte auch was zu tun gehabt für sein Geld. Erste FC Union verliert 1:5 zu Hause gegen den FC Bayern München. Mhm. Aber wenn man sich bei sportschau.de nochmal die lange Zusammenfassung unserer Kollegin Steffi Bartschik anguckt, sieht man, dass das in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht danach aussah.
Pff, na doch schon.
Schon? Stück weit. Dein Telefon klingelt, ist wichtig?
Nein.
Gut. dann sag mal.
Also das merkte man eigentlich schon, weil ich glaube, das war also von der ganzen Herangehensweise ein Stück weit zu optimistisch. Also ich weiß nicht, was man so dachte, wenn jetzt Bayern München nach dem Arsenal-Sieg kommt und mit der Performance auch davor, wo ja mittlerweile so ein bisschen der Eindruck auch entstanden ist, dass man Bayern zurzeit irgendwie knacken könnte. Mhm. Aber so funktioniert das trotzdem nicht. Ne? Also man muss schon gegen Bayern München so richtig, richtig Schaum im Gesicht haben und Bayern München richtig, richtig permanent ärgern wollen. Dauerhaft 90 Minuten, eigentlich schon bei der Erwärmung. Und das war nicht zu erkennen. Man hatte so ein bisschen so Paarlaufen gemacht aus dem Eiskunstlauf, war zwar irgendwie dran, aber nicht wirklich richtig im Schuh drinne. Und dann macht Bayern was man gerne möchte. Also das Goretzka-Tor ist ja bezeichnend. Ja, also er knallt das Ding unter die Latte. Im eigenen 16er kann er sich zum eigenen Tor drehen und abziehen. Also solche Szenen darf man gegen Bayern München mal gar nicht zulassen. Das 2-0 ähnlich, ein bisschen geträumt. Ja, man lässt neben der Mauer keinen als Absicherung stehen, weil da kann immer jemand langlaufen. Also ist so ein A-Jugendfehler. Daraufhin macht der an der Mauer den Schritt zur Seite, da ist die Lücke. Kane sieht das natürlich, ist ja klar, er ist ja so ein überragender Spieler. Und brettert den neben Pfosten. Und so zog sich diese Ungenauigkeit, vor allen Dingen in der Galligkeit und Gierigkeit, dann eigentlich durchs ganze Spiel. Das war erste Halbzeit ein bisschen besser noch vom Spielerischen her, hast ab und zu mal eine Chance noch gesehen, aber nein, die Konsequenz fehlte dir komplett und jetzt hinten raus dann nochmal in der 60. veränderte auch nochmal das System, das war auch ganz interessant, auf eine Viererkette umgestellt mit Kevin Vogt, Viererkette, der hat nun gar kein Tempo und dann wird es dann noch schwieriger, so sah es dann auch aus. Ja, da kannst du auf das Spiel, kannst du einfach mal einen Deckel drauf machen. Ja, das einzige schöne Positive an diesem Spiel war, wir haben ein Tor geschossen.
Nach drei Spielen ohne Tor. Ja. Ich hab noch eine Zwischenfrage. Wie macht man das eigentlich, dass man schon bei der Erwärmung den Gegner, also das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, man rennt quasi schon rüber ins gegnerische Feld und irritiert damit, weiß ich nicht, irgendwas fällt einem schon ein, dass Bayern weiß, heute ist hier kein Zuckerschlecken, ja, also heute brummt es richtig, das tut weh heute, das Spiel gegen uns. Also muss das eigentlich sein, ihr wisst ja, wie ich es meine.
Trete könnte man schon mal grätschen zum Beispiel?
Man darf nur nicht.
Trete ich Axel Kruse zu nahe, wenn ich sage, Erwärmung war jetzt für dich nicht immer der Fokus der Veranstaltung an das so einem
Schöne,
Samstag?
Das Schöne bei uns früher war, heute machen die sich ja gemeinschaftlich warm. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich die Erwärmung manchmal sehe, da wäre ich ja vor dem Spiel schon kaputt.
Natürlich.
Ich habe mich warm gemacht, gemütlich
gehen. Du brauchst richtig Dampf, damit da immer der Kessel fleckt, so richtig fliegt. Aber das war ja nun, also gegen Bayern so Fußball zu spielen, darfst du nicht. Also du darfst doch nicht so coachen, du musst das anders darstellen. Die Abstände waren zu groß, damit hast du riesige Probleme gehabt. Richtig ins Spiel zu kommen, richtig in Zweikampf. Ohne Zweikampf gegen Bayern München kannst du den Laden zumachen, weil die sind fußballerisch so gigantisch gut. Ja, und dann machen sie halt ihre Buden. Und keiner von unseren Jungs war also in irgendeiner Form über sich hinausgewachsen. Und es war einfach nur 90%. Reicht nicht. 5 Stück gekriegt, Haken dran, Tor geschossen.
Vertessen.
Optimistisch in den Abstiegskampf, würde ich sagen.
Also ich finde, Union hat so gespielt, wie Bayern München es gerne hätte. Schön weit tief hinten drin gestanden. Bayern konnte hin und her spielen. Ja. Am Anfang haben die Abstände noch einigermaßen gestimmt. Das Problem, was habe ich ja vorhin schon gesagt, was ganz extrem war, man hatte nicht das Gefühl, dass die Unioner den Ball erkämpfen wollten, sondern sie waren da, okay, sie standen davor, aber sind immer nur nebenher gelaufen. Aber Bayern konnte dann dahin spielen und irgendwann kriegst du denn von denen ein. Und das hat man ja dann gesehen beim ersten Tor von Goretzka. Ja, wenn du 10, 12 Ballstaffetten hast, dann fällst du irgendwann tot um. So, und übrigens, wenn du auch so weit hinten drin stehst, ist der Weg auch zum gegnerischen Tor. Was ist denn die Schwäche in diesem Jahr bei Bayern München?
Eigentlich die Defensive, die sind zu langsam.
Genau, die Defensive.
Und mit einem schnellen Umschaltspiel dran, das konntest du gar nicht liefern.
Ganz genau.
Keine Chance. Weil das war auch die Wahl von der ganzen Disziplin im System nicht da. Die Jungs sind überall und nirgends rumgeflitzt. Kevin Volland hat es auch noch am Spiel ein Stück weit gesagt, dass die Jungs sich das auch selber ein bisschen anheften müssen, ja, weil sie hatten was anderes vor, was sie da nicht gespielt haben. Warum diese Dinge dann im Spiel passieren, dass die Abstände zu groß sind, die Felder zu weit sind, man nicht in Zweikampf kommt, hier diesen Eiskunstlaufsport treibt, das müssen die Jungs dann mit sich selbst ausmachen. Bjelica hat dann auch nochmal gesagt, liegt am Trainer, ist sein Thema, muss er klären, muss er lösen, so kann man in Bayern nicht spielen. Ja, dann lösen schnell, zeitig, weil wir haben nächstes Spiel, wir haben spannenden Wettkampf, wir müssen die Klasse halten und ran da, ne? Also so kannst du es nicht lassen.
Was ich fand, du kannst ja gegen Bayern München verlieren. Also nein, die haben ja, die sind natürlich oben auf, haben jetzt gegen Arsenal, sind eine Runde weitergekommen. Trotzdem, ich finde zwei Tore, wo, wie heißt der, Leidoni,
Ballverlust.
Ballverlust auf der einen Seite und ich meine, Spieler, wenn du reinkommst, bist ja immer so, du spielst ja, von Beginn an, beschwerst dich meistens, oh, eigentlich müsste ich ja von Beginn an spielen, dann macht der erst den Fehlpass und noch viel schlimmer, finde ich, das Kopfballtor von Müller. So, wo den einfach, der Müller steht ja neben ihm, Müller läuft in die Zentrale rein und er läuft einfach nicht mit. So, und das sind so Sachen, wo ich dann als Trainer...
Das System war schon zerhackt, ja, weil du mit Viererkette spielst und Kevin Vogt und ich glaube, wem hat er in der Innenverteidigung gespielt, mit Leid. Das funktioniert nicht, er hat den ganzen Laden durcheinander gebracht. Ja, Vogt muss weiter rausschieben, was überhaupt nicht sein Spiel ist. Und dann hat die Orga war völlig durch den Wind, also aus meiner Sicht.
Aber
also,
Bicke, ja, du hast recht. Ich
aber der muss mitlaufen.
Mitlaufen ist eine Einstellungssache.
Ja, immer.
Und, ich muss dran sein. Also, und das war übrigens immer die Stärke von Union.
Das wollte ich auch sagen.
Dass sie immer da waren, dass sie ekelhaft waren. Aber Müller konnte so einfach, und das weiß man ja, Müller kommt von der Zehnerposition und läuft dann in die Schnittstelle. Das weiß man ja. Und da nicht mitzulaufen und die Daumen zu drücken.
Ist ja beim ersten Tor von Goretzka auch schon so. Du darfst im eigenen Strafraum doch den Gegenspieler niemals drehen lassen und schießen lassen. So in der Form, wie Goretzka das durfte. Der knallt das Ding unter die Latte. Normalerweise, wenn du dran stehst, hast du einen Fuß vor, passiert gar nichts. So spielen sie eigentlich immer. Fuß davor oder Renault hält. Ja, weil das nicht mehr anders geht, dass der Tor. Aber das war in diesem Spiel wirklich.
Genau. Also und dann hast du natürlich noch ein Spiel, wo Renault halt mal nicht hält. Ne? Wo Renault was war.
Und bei dem Freischuss sah, irgendwo habe ich gehört, den kann er auch halten.
Nein,
der hat eine Mauer. Also ich weiß gar nicht, was der da rumpf, wo der. Also
das war ja mit Absicht. Das wollte ja so genau so sein. Ja, die wollten den rauslocken, dass der den da rüber geht.
Ja, weil der die Chance eröffnet hat, weil da keiner stand. Deswegen das siehst du doch, als wir sagen, ey, da steht mal keiner neben der Mauer, komm mal hier weg, dann macht er den Schritt raus. Ich meine, das ist ja nun wirklich, Caro, einfach. Wir haben gepennt, da links niemanden hingestellt zu haben. Also das ist, aber gut, es war vieles
im
Kopf nicht klar aus meiner Sicht und dann wird es nichts.
Und wenn da keiner steht, als der Typ außen in der Mauer, darfst du nicht aufmachen.
Genau.
Das ist der wichtigste Mann übrigens. An der Stelle, dass du stehst und dann macht er auf. Und Kane haut das Ding natürlich auch genau an der Stelle dazwischen. Ich finde übrigens, was ich vorhin gesagt habe, mit der Einstellungssache, man hat übrigens auch gesehen bei Renault, der war mit dieser Einstellung nicht zufrieden, weil der hat gemeckert beim Müller-Tor, wo der wurde richtig sauer, weil er erstens keine Schießbude sein will und weil er natürlich auch gemerkt hat, das ist zu verhindern. Das war jetzt nicht besondere individuelle Klasse, das war einfach, ja, natürlich gut abgeschlossen dann am Ende von Müller, aber wenn du da dran bist, dann kann das nicht passieren. Und ich glaube, deswegen war der richtig stinkig.
Ja, und übrigens hätte ich mir nach diesem Spiel hinsichtlich der Wachheit und Klarheit und Gier zur Mannschaft in der Ansprache ein bisschen was anderes gewünscht. Weil das war in dem Spiel extremst der Fall, dass man nicht auf dem Punkt fit war, geistig. Man hatte nicht die Frische und die Geilheit, gegen Bayern gewinnen zu können, zu wollen, zu müssen, zu sollen. Da fehlte was. Und das ist für ein Spiel in der Kategorie gegen diesen Gegner schon... War nicht so gut.
Okay, aber dann rutschen wir nochmal ganz kurz zurück. Also die Woche vorher hat ja Bielica die Rhetorik massiv verschärft, sodass wir eigentlich dachten, nach dem Spiel der letzten Woche hätten wir eher gesagt, es kann sein, dass gegen Bayern in den ersten 12 Minuten 2 vom Platz fliegen, weil die vom Trainer so einen Druck kriegen. Das heißt, da muss er dann, nachdem er vor einer Woche noch sehr klar und sehr laut war, dann den Stil unter der Woche irgendwie verändert haben, weil...
Ja, ich fand es falsch gelesen in meinen Augen, aber das ist nur meine Meinung, war viel zu doll letztes Wochenende und dieses Wochenende eigentlich in der 60. falsch gecoacht dann und hinten raus auch, also fehlte mir ein bisschen.
Du musst dich
nicht
schämen.
Weil das hat ja nun jeder, der das Spiel gesehen hat und jeder, der vorm Fernseher saß, erkannt, ja, dass wenn du permanent so weit weg bist und alle Zweikämpfe im Grunde nicht, oder die wichtigen Zweikämpfe nicht gewinnen kannst, dass dann irgendwas nicht auf den Punkt lief zum Spiel.
Was das für die
Gesamt... Ich glaube, Entschuldigung, ganz kurz, weil du sagtest, er stellt um. Ich konnte das schon verstehen. Du hast am Anfang da hinten, also so eine Art Fünferkette gegen drei Leute. Dann bist du im Mittelfeld.
Aber, ne?
Aber der Zugriff, du hattest ja keinen richtigen Zugriff zum Spiel von Bayern, weil du hinten mit fünf Leuten stehst, gegen drei von Bayern. Ist ja logischerweise
so
zwei.
Stehst,
dann hast du zwei Leute im Mittelfeld weniger und dann rennst du dir Blutblasen. Ich glaube, das war die Idee, das dann so zu wechseln. So, was ich finde, wir sind ja, Christopher Trimmel ist ja, glaube ich, bei euch Fußballgott oder irgendwie sowas, aber finde ich jetzt auf
wo
der Seite
da vor links auch nicht
beide
gut.
Außen nicht besonders gut. Also gerade Trimmel, finde ich, der hat ja gegen den, wie heißt der von Bayern, der normalerweise nie spielt.
Tell?
Links, der spielt normale Mittelstürmer immer.
Choupo-Moutin?
Er hat sich ganz schön frisch machen lassen von dem da, finde ich.
Gosens war zum Beispiel nach vorne, okay, alles gut.
Gosens
alles
wieder überall. Und
aber hinten, da wo er eigentlich hingehört, nichts, weil über die Bahn kam auch einiges. Und das hat nicht gepasst.
Also,
es war nicht aufgeräumt.
Lothar hat das bei Sky sehr, sehr gut gesagt. Gerade das erste Tor von
Goretzka.
Von Goretzka, wie Gosens nach hinten. Also er wollte vorne anlaufen, hat keiner mitgemacht anzulaufen, ja, was erstmal gut ist. Aber dann war ja aus der Totalen, war ja zu sehen, wie Gosens nach hinten trabt. Er war, glaube ich, gerade im roten Bereich, verstehe ich auch, aber auch im roten Bereich kannst du ein bisschen schneller nach hinten laufen. Und das war ganz, ganz dünne. Also von vorne rechts nach hinten links hat das ewig gedauert. Und wenn er, dadurch war da natürlich ein bisschen...
Aber dann kommt genau diese Spieldisziplinsituation. Was hat ein linker Bahnspieler defensiv vorne rechts zu suchen? Mal ganz ehrlich.
Und wenn er schon da was zu suchen hat, dann sollte er aber trotzdem rechtzeitig wieder hinten sein. Und
danke.
Du musst es hier nochmal angucken. Also Sky hat das ganz, ganz gut aufgelöst.
Ja, der Ball rüber,
und der trabt und trabt und trabt hinterher. Nochmal, ich kann verstehen, wenn du im roten Bereich bist, dann hast du 180 Puls, kannst nicht mal richtig gut gucken. Das unterschätzen ja die meisten immer. So. Aber trotzdem kannst du die letzte Konsequenz nochmal dahin zu
machen.
Ich glaube, dann passiert das nicht.
Nee, genau. Weil du den Pass auf Goretzka, also du musst das machen, was du gerade gesagt hast. Und dann ja, es hat... Wir treffen uns dann wieder auf dem gleichen Point. Kopfseitig aus meiner Sicht nicht gepasst.
Übrigens als erfahrener Spieler, wenn du im roten Bereich bist und dann nochmal richtig nach hinten pfefferst und der Ball ist dann im Aus oder wo auch immer, als erfahrener Spieler bin ich dann auch clever, dann lege ich mich mal auf den Boden, tue so, als wenn ich was am Knöchel habe, um mich dann zu erholen, um aus dem roten Bereich wieder rauszukommen. Das macht man eigentlich clevererweise.
Hat nicht geklappt.
Ja, in dem Fall beides nicht. Also ist nicht zurückgelaufen richtig und dann war der Ball sowieso drin. Dann konnte er sich erholen, nachdem die gejubelt haben.
Er ist ja sowieso der mit den meisten Toren bei Union und er war wieder in der ersten Hälfte der torgefährlichste Unioner. Aber ich musste an dich denken, als ich das gesehen habe, weil du neulich einmal schon voller Zuneigung und doch kritisiertest, dieses Bild Gosens ist halt überall, nur dann vernachlässigt er teilweise.
Dann muss man vorne links spielen lassen. Das hat man dann versucht nach der Umstellung, dass man ihn weiter vorne dann spielen lassen hat, weil er hinten links nicht mehr spielen musste. In der Kette. Aber das ist ja dann vom System her alles anders. Ja, weil mit den beiden Innenverteidigern geht es aus meiner Sicht nicht. Aber gut.
Was das alles insgesamt bedeutet, das werden wir gleich erörtern. Spannung. Aber zu Spannung, ob die nun jeder haben wollte, sei mal dahingestellt. Aber jetzt hören wir doch mal rein in das Badener Fußballfest von Hertha BSC. Ein Freundschaftsspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was für ein Rahmen, was für eine tolle Choreografie, Fanfreundschaft und dazu auch noch viele Tore, wenn auch nicht direkt in der Verteilung, die wir uns hier gewünscht hätten.
Gänsehautatmosphäre jetzt schon vor dem Anpfiff bei Karlsruhe gegen Hertha. Jetzt kommt die Ecke rein in den 5-Meter-Raum. Achtung, da gibt es mittlerweile die Schusschance jetzt für den KSC und das Tor! Tor für den Karlsruher Sportclub 1:0.
Es ist ja klar, dass er irgendwann mal trifft. Haris Tabakovic für die Hertha. Prima Vorarbeit von der rechten Seite, Winkler mit der Hereingabe und Tabakovic schneller am Ball als der Karlsruher Verteidiger.
Dennis Bonic, toller Pass in die Spitze, ein bisschen zu weit, aber da ist noch ein zweiter Karlsruher abgegrätscht. Vorne einen Berliner, möglicherweise ein Handspiel, Flanke kommt nochmal rein, Matanovic, Tor! Tabakovic läuft an und trifft ins Tor zum 2:3 für Hertha BSC in der 87. Minute.
Sinnbildlich für die Saison, ich glaube in den entscheidenden Situationen zu sorglos verteidigt, haben in ungünstigen Situationen Tore bekommen und haben das Spiel so aus der Hand gegeben, obwohl wir rein in Spielanteilen, glaube ich, mehr vom Spiel hatten. Aber im Endeffekt ist ein Ergebnissport und wir gehen mit leeren Händen nach Hause.
So ist es nämlich. Fabian Rehse, die Reporter, waren unsere SWR-Kollegen Daniel Günther und Patrick Stricker. Ergebnissport. Und wir halten fest, für Hertha ist es jetzt in den nächsten Wochen nur noch Erlebnissport eigentlich. Denn nun möchte ich Axel Kruse dazu beglückwünschen, dass du schließlich, endlich und abschließend aufhören kannst zu schielen. Du kannst es jetzt sein lassen. Ihr werdet nicht mehr auf den Relegationsplatz kommen. Das ist jetzt vorbei.
So ist es vorbei. Rechnerisch haben wir noch. Nein, ich weiß. Ja, du hast recht.
Das ist vorbei. Das ist jetzt vorbei. Wir müssen nicht mehr schielen. Hertha kann jetzt einfach noch versuchen, viermal guten Fußball zu spielen und vielleicht dabei erfolgreich zu sein. Warum war das in Karlsruhe numerisch nicht erfolgreich?
Also erstmal nehme ich den Herthaner der Woche vorweg. Die beiden Fanlager, wurde auch gerade nochmal gesagt, mein Sohn war auch da, war einfach großartig. Sind also beide Fanlager, die Herthaner der Woche. Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, warum kann das nicht immer so gehen, so friedlich, so schön und selbst wenn man vielleicht eine Konkurrenzsituation hat, aber diese Friedlichkeit, diese Schönheit, das finde ich, macht Fußball aus. Das fand ich einfach großartig. Wie gesagt, mein Sohn war vor Ort, der hat einfach gesagt, das war im Stadion nochmal ein Zacken obendrauf. Also die beiden Fanlager, die hat Hanna der Woche. Das Spiel, also wir reden ja immer hier ganz viel über Profifußball. Wenn ich auswärts drei so eine Dinger mir einkassiere, dann brauche ich mich nicht wundern, dass es am Ende nicht reicht, dass ich irgendwie 17 Punkte Rückstand habe zu Kiel, 16 zu St. Pauli und 11 zu Düsseldorf. Tut mir leid, das ist einfach, hat mit Profifußball nichts zu tun, so eine Gegentore. So, und Rehse hat es ja richtig gesagt. Eigentlich im Spiel nach vorn haben wir das ordentlich gemacht, ne, muss man einfach mal sagen. Wir hätten sogar das ein oder andere Tor mehr schießen müssen. Aber selbst wenn es 3-3 ausgeht, ich hasse so ein Ergebnis. Das hat mit Fußball nichts zu tun.
Ergebnis 1-0.
Ganz genau. So, beim ersten Tor hast du eigentlich schon mal erlebt, dass nach einer Ecke, dass das am langen Pfosten einer den am Boden anheben kann? Und dann ist
wieder nach dem Standard übrigens. So,
hat man aber lange Boden, nicht, also, aber diesmal hat vorne einer wieder. Ist. Okay, wenn vorne einer reinkommt, aber der konnte den am Boden stoppen und konnte den einfach so reinschießen. Marton, schön geschnarcht. Beim zweiten Tor, wie groß ist der Mittelstürmer von denen? 1,95
Meter? Der Neuner war recht groß, der Matanovic.
Das ist mein Gegenspieler. Es ist Kerngeschäft eines Innenverteidigers, da dran zu sein. Zumal, wenn der Angriff über die Seite geht, richtig? Wie viel Platz hatte der? 3 Meter? 3 Meter. Wieder Martin hat wahrscheinlich die Daumen gedrückt, hat gesagt, toi, toi, toi. Der hat
orientiert verteidigt, ja.
Guck mal, dass du vielleicht
Gegenspieler aus dem Blick lassen.
So, vielleicht köpfst du ihn daneben oder vielleicht kann der Torwart den mal halten. So, und beim dritten, das war ja der Gipfel von Scherhand. So, ganz ehrlich, einfach ein einfaches Pässchen nach außen durch. Zusammengefasst, tut mir leid, mit so, das ist nicht Profifußball würdig, wenn du 3 so eine Gegentore kriegst. Und ja, damit ist das Ergebnis so, wie du es gesagt hast. Also wir können das Ding abschließen. Wir werden nächstes Jahr wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga spielen. Und ich war einfach so sauer, weil es nach vorne ganz ordentlich aussah. So, musst ja gleich nach 5 Minuten, Barkok, musst ja gleich mal ein Tor machen, gut angelaufen. Man versucht vorne anzulaufen. Ja,
Torhüter macht einen
Fehler. Das Hauptproblem hat Paul auch angesprochen im Interview danach, ist einfach, dass gerade die offensiven Kräfte, und da nehme ich mal Tabakovic raus, einfach im Spiel gegen den Ball, im Spiel auch nach hinten, mit ihm nach hinten arbeiten, zu wenig. Man muss auch mal eins sagen, Rehse nach vorne, wunderbar. Nach hinten steht er auch immer schön in der Ecke da und wartet.
Ja, lauert dass er, immer das, nur so ein Schnapper, ne? So ein Schnapper, wie du immer so schön sagst.
Der stellt sich in die Ecke da rein, wartet, dass die hinten den Ball gewinnen, und dann kommt ein langer Ball, dass er was machen kann. Aber das funktioniert heutzutage nicht mehr.
Auf einem anderen Niveau auch schon mal gar nicht mehr.
Mir hat letztens ein Bekannter gesagt, der macht so ein bisschen den Marcelinho jetzt da. Nach hinten habe ich nichts mit zu tun. Das ist natürlich zu wenig. So, und wenn dann 1-2 Leute, Palko auch viel zu wenig im Spiel nach hinten, Winkler nach hinten auch dünner.
Genau.
Und dann musst du dich nicht wundern, wenn die so einfach durchkommen. Und das zieht sich durch die gesamte Saison durch. Ach, mal guckt, wir haben, glaube ich, in der Rückrunde 29 Gegentore bisher. 29 Gegentore. Das ist einfach zu viel. Und dann musst du dich nicht wundern, dass er am Ende 7. bist oder egal, ob wir jetzt noch 4. werden, das interessiert gar keinen. Wir sind nicht aufgestiegen.
Genau.
Und das ist das Ding, was mich einfach ärgert. Also wie gesagt, Fanlager, tolle Stimmung, wunderbar in Karlsruhe. Ergebnis.
Bei Rehse fällt mir noch ein, dass natürlich dieser One-Touch-Vorarbeit, die war natürlich sehr schön. Es war so ein geiles Tor.
Mit den Kämpf, drei
Kontakten. Genau, Kämpf. Ja, ja. Vielleicht sein bester Ball der Saison.
Ist ein geiler Pass.
Riese-Top, ja. Abschluss-Top. Ja, wunderbar. Aber es hilft dir alles nichts, wenn du hinten die Dinger reinkriegst. Hast du ja wunderbar dargestellt. Ja, nun ist es so.
Gerade gegen Mannschaften, die qualitativ offensiv stärker sind. Ja, Karlsruhe, wir haben vorne einen guten Trupp drin. Das ist ja nicht so wie gegen Hansa Rostock. Ja, hier den 49er, ne, den beim Laufen die Schuhe besohlen kannst. Da ist ein bisschen anderes Tempo drin. Und da musst du halt wacher Fußball spielen. Und das machen sie alle gesamtheitlich nicht. Nach vorne ist das, finde ich. Mit Tabakovic, da musst du selbst jetzt aufpassen, dass der dir nicht weggeht. Vielleicht noch in seinem hohen Alter von einem anderen Verein Angebot kriegt. Gut, der wird dann wieder bei den Finanzen helfen. Ja, aber es ist... schade drum, ja, weil wenn du hinten stabiler gespielt hättest in der Saison oder vielleicht sogar von Anfang an anders agiert hättest, wär mehr rausgekommen.
Es gibt zwei Punkte. Einmal das, was du gerade gesagt hast, defensiv haben wir ja gerade ausgeführt. Und das Zweite ist natürlich offensiv. Also Tabakovic und Reza haben zusammen irgendwie 50 Scorer-Punkte.
Ja, eben, so.
Das also ist von den anderen, sogar mehr, Barkok könnte dann mal ein Tor machen. Winkler, ganz ehrlich, gegen Rostock mache ich auch Tore. Also
es geht darum, genau gegen die engen Spiele zu zeigen.
So, ne? Das reicht dann am Ende nicht, dass das von anderen einfach zu wenig kommt. Du kannst als Gegner, und die sind zum Teil auch noch dusselig und lassen das immer noch zu mit Reze und Tabakovic, aber als Gegner brauchst du dich bloß auf diese beiden zu konzentrieren, weil der Rest, auch Palko gegen
noch
Rostock,
nicht die Durchsetzungsfähigkeit
macht auch mal 2 Tore, aber ganz ehrlich, ich liebe ja meine Rostocker, aber was die da auch wieder abliefern,
gegen Magdeburg. Genau. Sie haben jetzt auch 2 Spiele keine Tore geschossen, daran siehst du auch, gegen wen du da gespielt hast.
Genau so ist es.
Das darf man alles dann auch nicht vergessen und dann wirklich sauber bewerten. Ne?
Ganz genau. Von hinten kommt kaum mal ein Tor. Aus dem defensiven Mittelfeld kommt kaum mal ein Tor. Ich bleibe dabei, Serfuik als einzelner Sechser. Ich weiß genau, wo Paul hin will, weil der erobert mal den Ball.
Ja, das ist der aber Einzige, der dann umschaltet schnell, weil die da vorher rumgerannt sind, da konntest ja auch, da muss dringend was geändert werden. Aber das sind so Auslöser, warum es nicht besser ist.
Ganz genau, ganz genau.
Das ist einfach, die Position ist einfach nicht gut besetzt.
Kann man sich drüber heiß reden, aber wirklich heiß wird es jetzt ja noch mal ein bisschen auf der anderen Seite der Stadt. Und deswegen müssen wir da natürlich noch mal reingehen, denn...
Das Thema in Köpenick.
Ist natürlich, wer fast keine Tore schießt und dann zu Hause 5 kriegt, ist normalerweise bei aller Abgeklärtheit und bei der Wertschätzung der ruhigen Stimme von Christopher Trimmel eben ein Kandidat für den Weg in die Zweitklassigkeit. Nun schauen wir uns noch mal kurz an, was die Tabelle so zu bieten hat. Also nach 30 Spieltagen hat der erste FC Union 29 Punkte. Wir hatten mal spekuliert, dass 30 dieses Jahr schon reichen könnten. Das glauben wir jetzt nicht mehr. Wir haben ein bisschen gedacht 31, aber es wird eben noch mal eng. Union hat 29 Punkte, Mainz und Bochum haben 27 Punkte. Köln 22, Darmstadt, alles Gute, 17. So, aber diese 27 sind bekanntlich nur 2 weniger und Union hat durch die 5 Gegentore der Bayern auf einmal auch in der Tordifferenz das Niveau des VfL Bochum erreicht. Union nämlich mit minus 24, Bochum mit minus 26, das nimmt sich also gar nichts. Und Mainz 05 mit minus 17 steht schon besser da. Na, Christian, geht dir jetzt doch langsam, vor 2 Wochen hast du gesagt, na, passiert nichts, pipapo, bla bla bla, geht dir jetzt ein bisschen die Köpenicker Düse?
Also die einzige Problem, also das, was ich sehe, ist halt, wir schießen wirklich keine Tore.
Ah.
Das ist wirklich, also...
Langfristig im Fußball ein Problem.
Genau, langfristig. Sag mal, vor dem Spiel oder letzten Montag schon besprochen, das ist eigentlich die gröbste Herausforderung, die man gerade hat. Wir schießen keine Tore. Ja, und wenn man sich das anschaut, auch gegen Bayern München, auch wenn das jetzt ein anderer Gegner ist als Standard, ist aber auch da wieder an Harmlosigkeit vieles geboten worden und demzufolge... ist das jetzt eigentlich unser Thema? Wir müssen Tore schießen. Ja, wenn wir die Tore schießen, dann sollte es reichen, aber wir müssen es zwingend tun, um nicht auf dem Relegationsplatz zu landen, um dann nochmal in die Relegation zu gehen. Ja, spannende Situation. Ich denke mal, alle sind jetzt mit den Antennen ganz, ganz weit draußen. Wir spielen jetzt ja gegen Gladbach. Mhm. Gladbach ist, wenn ich das hier richtig sehe, mit 31 Punkten ja auch noch ein bisschen im Geschäft drin. Ja, haben allerdings 27 Tore geschossen in der Rückrunde. Und 35 bekommen wir nur 9. Also da sieht man schon, zwar auch nur 25 Gegentore, aber wir müssen uns wirklich daran orientieren. Wie erzielen wir Tore? Wir müssen die Torgefährlichkeit extremst verändern. Nun haben wir aber keine anderen Spieler zur Verfügung als die, die wir haben. Die haben jetzt schon nachhaltig nachgewiesen, dass sie das mit dem Tore-Schießen nicht so verinnerlicht haben, wie sich das alle gewünscht haben. Aber es ist auch die gesamte Mannschaft gefragt, auch man hat eine Standardsituation etc. mal wieder eine Bude zu machen. Und darum geht es eigentlich. Ja, ich sehe das jetzt nicht besorgniserregend, aber das ist eine Situation, die hat man sich sicherlich anders gewünscht, noch vor 4 Wochen. Die ist jetzt aber da. Und dann denke ich wieder zurück an meine Zeit. Also ich fand das ja immer herausfordernd, wenn sowas stattgefunden hat, dass du, weil da musstest du in den letzten 4 Spielen echt abliefern, was eigentlich die spannendste Zeit der Saison war.
Aber du hast nicht vorher Champions League gespielt, da eine krasse Delle gehabt,
ja, dann warst du nicht... Ja, ich habe irgendwas anderes gehabt, denn am Knie oder am Oberarm oder irgendwie eine Sehne war kaputt oder wir mussten auch ran.
Ja, ich nenne
jeder hat sein Päckchen.
Das meine ich nicht, ich meine das jetzt vom Kopf her. Ja, bei Energie Cottbus warst du dankbar, wenn du am letzten Spieltag die Chance hast, die Klasse zu halten.
Ja, aber man muss ja, das ist richtig, da gibt es sicherlich Spieler, die da eine andere Idee hatten vor der Saison und jetzt in so einem Schlamassel hängen, aber was soll ich dazu sagen? Kannst du sagen, ja, das muss man emotional abhaken, ist ja schnell gesagt, jeder verarbeitet ja solche Situationen anders. Wir sehen es ja auch ein bisschen bei dem einen oder anderen, dass man da nicht ganz happy drüber ist, wo man jetzt steht, aber das musst du halt wirklich in die Schatulle packen, darum geht es jetzt überhaupt nicht und ich kann nur sagen, aus meinem Blickwinkel, ich habe das geliebt, die letzten 4 Spiele in der Saison, gerade wenn es um die Wurst geht, das war mir viel, viel lieber, als wenn du 4, 5 Tage vor Schluss, das hatten wir mal, die Klasse schon gehalten hast, das war dann nur noch Auslaufen, da warst du nur noch unterwegs abends, weil du gesagt hast, das ist eh egal, die Saison geht dann in 3 Monaten weiter und wenn es natürlich um Aufstiege geht oder sowas, das war immer, das ist eigentlich die schönste Zeit des Jahres, meiner Erfahrung nach, aber ist natürlich... Der eine oder andere wird ein Problem haben.
Ja, Abschiedskampf ist speziell. Du wusstest das bei Energie Cottbus vom ersten Spieltag an.
Das ist dann soweit.
War klar und alles, wenn ihr drin geblieben seid, war immer ein Erfolg. Ich kenne das vom VfB Stuttgart. Wir hatten mal ein Jahr, ich glaube, war das 94, sind wir auch gestartet. In Stuttgart hast du immer einen Anspruch, internationaler Wettbewerb. Und mit einmal standen wir da hinten drin. Und wir hatten dann ein Spiel zu Hause, dann noch Baden-Württemberg-Derby gegen Freiburg. Die waren in dem Jahr richtig gut, sind Fünfter geworden. Mhm. War eine richtig tolle Mannschaft. Und wir wussten, wenn wir das Spiel zu Hause, volles Stadion, wenn wir das Spiel verlieren, dann sind wir ganz weit unten drin. Und das ist schon an der Druck. Und du spielst, also wir haben auch anders gespielt.
Das ist so.
Freddy war mit dabei, Thomas Berthold. Wir haben gesagt, ey, pass auf. Jeder Einzelne von uns vielleicht besser als die. Aber als Mannschaft sind die im Moment besser. Also müssen wir versuchen, und das hört sich wirklich abgedroschen an, aber über diesen einfachen Weg, Zweikämpfe, Laufbereitung, wir müssen mindestens genauso viel in den Grundtugenden reinbringen wie der Gegner. So, und das haben wir gemacht. Wir haben ziemlich in den Knochen gehauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die Freiburger, die fanden das nicht witzig. Wir haben am Ende 1-0 gewonnen. Also irgendwie.
Es geht nur über diesen Kampf, über diese Gierheit. Anders geht's nicht.
Ganz genau. So, und deswegen ist ja das Problem. Du hast es richtig gesagt. Union hat ja 2 Probleme. 1, die schießen keine Tore. Und Problem 2, das, was ich gerade gesagt habe, also da sind ja die meisten Spieler, die haben einen anderen Anspruch, als in die zweite Liga zu gehen.
Alles gut. So, nun muss das aber, du musst das ja lösen, das Problem. Du musst ja damit umgehen, weil die Leute, die dort arbeiten, sind auch Profis, sehen das genauso wie wir, weil wir erzählen hier keine Pass und die werden das auch so erkennen, dass die Jungs hier ein Thema haben. Wie agierst du jetzt eigentlich in der Woche, dass das in Gladbach wirklich anders aussieht, obwohl das Gesicht, was wir gezeigt haben, nicht so wirklich unseres ist, weil an diesen Grundlagen lag es eigentlich weniger.
Im Gegenteil, über Jahre
eigentlich. Ja, das ist eigentlich, wenn du die Saison bewertest, ist das gut. Aber in dieser Woche musst du halt es wirklich schaffen, dass das dann am Samstag 15:30 mit dieser totalen Frische du unterwegs bist.
Aber wie geht
das eigentlich nochmal ins Trainingslager 2 Tage vorher? Ja. Oder was macht man eigentlich alles? Oder lässt man sich was einfallen, um dann wirklich diesen Fokus hinzukriegen? Muss man eigentlich, oder?
Kann ich ja was machen. Also was ich nicht ändern kann, ist das, was du gerade gesagt hast. Also die Jungs da, dass wir jetzt mit einmal ändern, dass die Tore schießen, das werden die nicht hinkriegen. Die
Qualität
also musst du wieder auf 1 gehen, Schritt keine zurück. Fehler machen, die Leute spielen die lassen, wo du genau weißt, die sind eben nicht wieder Leidoni, der lässt den einfach laufen oder klickt dann viel. Ja. Nein, bring die Spieler, wo du genau weißt, was du kriegst.
Ja.
Du kriegst
Fehler,
Konsequenz. Kedira kriegst du einfach gerammelt und der hängt da dran an der Wade und beißt sich da rein.
Ja.
So. Oder hinten, wie heißt der nochmal, Knoche. Ja. Knoche ja bringt auch immer, also nur mal als Beispiel von den Namen her. Aber bringt die Leute, die erstmal die Null halten. Übrigens, wenn du gegen Köln oder auch gegen sehr, Bochum, ne? Wenn du zu Null spielst, ist das schon mal wunderbar. Ist der direkte Gegner, können die nicht aufholen. So, das ist das Entscheidende. Aber jetzt darüber nachzudenken, wie kann ich jetzt mehr Tore machen? Du hast es ja gesagt, sie haben ja nachhaltig nachgewiesen, dass sie nicht besonders gut sind in dem Thema Tore schießen. Gerade die Stürmer, aber eben auch die anderen.
Kannst und du dann, vom Einfachen zum Schweren.
Dann komme ich wieder zu meinem alten Freund Jörg Berger. Standardsituation. Ja. So, dreimal die Woche würde ich jetzt vor jedem Spiel dreimal die Woche Standardsituation, weil sie konnten es übrigens mal. Ja. Muss man
ja
auch mal
ja,
sagen.
Natürlich haben wir ja
so,
letzte Woche auch
also
gesagt.
Wieder neu reinüben, vielleicht mal eine Variante mit reinbringen oder irgendwie sowas. Aber hinten stehen, vorne über Konter, über Standardsituation was machen. Weil aktiven Fußball im Abstiegskampf ist immer schwierig, weil du weißt, das ist dann fehlerbehaftet. Ja. Noch ein Pass und irgendwann machst du einen Fehler. Boing, und dann hast du einen drin. So, und das darf, glaube ich, nicht passieren, weil der Kopf kommt ja irgendwann, wenn du mit einmal gegen so eine Mannschaft in Köln, Bochum mit einmal hinten liegst. Da kommt ja der Kopf mit einmal.
Dann wird's spannend.
Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Köln noch rankommt, weil die individuell einfach zu schlecht sind. Muss man einfach mal sagen, die schießen genauso wenig Tore.
Nein, Köln, das ist das Spiel.
Aber trotzdem, du hast Bochum, du hast Mainz.
Bochum, Mainz und Wolfsburger, die Gladbacher, Mainz. Die brauchen alle noch Punkte. Die sind alle noch in der Verlosung. Ja.
Aber pass auf.
Am Wochenende, ich weiß, das spielt ja Mainz gegen Köln. Mhm. Ist am Wochenende, das spielt auch am Sonntag.
Ja.
Na, herzlichen Glückwunsch. Oder überleg dir mal, am Freitag ist Bochum gegen Hoffenheim. Stell dir mal vor, die legen vor. Das macht ja noch was mit dir. Und da kann mir keiner erzählen, ach, habe ich nicht gewusst, dass die am Freitag spielen. Ach, die haben gewonnen. Natürlich guckst du da hin.
Die gucken
ja selbstverständlich. Und bei Mainz gegen Köln ist es natürlich so, dass dieser Mainzer Trainer, der Typ ist ja so on fire, der wird natürlich sagen, da können die Axel Kruses dieser Welt lange erzählen, dass man gegen den direkten Konkurrenten erstmal zu Null spielen muss, damit die nicht aufholen. Der ist natürlich Mainz.
Ja, aber genau diese Art und Weise, mit seiner Art, die er besitzt, musst du eine Mannschaft anzünden jetzt in diesen letzten vier Spielen. Das ist einfach so. Wenn Hertha jetzt gewonnen hätte in Karlsruhe, musst du die genauso anzünden, dass dieses Ziel Aufstieg vielleicht gegangen wäre. Und das Gleiche gilt für den Nicht-Abstiegskampf. Ich hoffe, er kriegt es hin. Trainer.
Du bist kritisch, ne? Dem,
ja,
dem
ist, ich, das also ist mir zu
skeptisch.
Ja. Es ist mir zu variabel in den Aussagen, will ich es mal sagen. Also ich hätte denn gerne schon immer eine Richtung, ja. Und da ist auch so letzte Woche dieses Hochemotionale, diese Woche es selbst auf die Kappe nehmen. Das ist mir ein bisschen zu doll alles.
Was hätte er denn sagen sollen nach dem Spiel?
Nach dem Spiel gegen Bayern München?
Ja.
Dass das so in der Art und Weise nicht funktionieren wird, die Klasse zu halten. Auf gar keinen Fall. Wir können mit diesem Zweifreimverhalten, darfst du niemals antreten gegen Bayern München. Absolut nicht. Es funktioniert nicht. Keine Chance. No way.
Aber es gibt
da bin ich nicht in der taktischen Voraussetzung. Ich bin einfach nur in der Art, also das war Eiskunstlauf, Paarlauf hier, Eistanz, das geht
nicht. Na, ich meine jetzt nicht mehr bei der sportlichen Disziplin, sondern bei der verbalen, also bei der Rhetorik, ist jetzt ja auch durchaus manchmal ein probates Mittel, dass der Trainer sich vor die Mannschaft stellt. Die haben gerade richtig einen abgekriegt, sagt der Trainer, ist alles meine Schuld, arbeitet euch an mir
aber
ab.
Es geht ja, du musst ja das Spiel bewerten. Natürlich kann man immer diese Schuldzuweisungsthemen, da kann man super arrangieren, da haben alle ihre Ruhe draußen. Aber es ging ja jetzt darum zu sagen, was war denn jetzt in dem Spiel wirklich? Und in diesem Spiel war es wirklich so, dass das Verhalten im Zweikampf zum Spiel nicht ausgereicht hat.
Okay, haben wir ja besprochen.
Die Frage ist ja, inwieweit macht er das intern? Also genau wie du sagst, wenn er nach dem Spiel, und ich habe dir während des Spiels geschrieben, habe die lange nicht so schlecht gesehen, die Unioner. Also deswegen, wenn er intern da nicht das, was wir auch gerade gesagt haben, das sieht ja jeder. Jeder Fachmann sieht ja, dass sie nur nebenher gelaufen ist. Wie sagt Bicke, Paar laufen.
Ja.
Das geht so nicht. Und nochmal, zwar Bayern München, aber übrigens Thomas
gerade
Müller.
Gerade gegen die musst du doch noch mehr eine Schippe drauf haben. Aber ich sag dir das, davor hat die beeinflusst.
Ja.
Die dachten, die sind müde. Die dachten, ach, die Bayern, die werden ein bisschen so, wie sie auswärts jetzt immer gekickt haben, haben wir eine Chance hier heute.
Aber das funktioniert. Das Beispiel, so was ich vorhin über Gosens gesagt habe, nach hinten traben, da waren mehrere Leute. Und Niedern mit dabei. Und wenn du da drei, vier Leute hast, die dann eben nicht die letzte Konsequenz haben, da bin ich ja wieder bei den Spielen zuvor. Deswegen habe ich die Namen gerade genannt. Khedira, Knoche. Die haben gerammelt. Die haben halt immer gerammelt.
Eine andere Intensität haben die dann auf jeden Fall.
Ganz genau. So, bis der Ball eben wirklich geklärt ist. So, und das fehlt im Moment. Und deswegen stehst du da, wo du stehst. Natürlich hast du recht. Natürlich hast du recht. Es ist, du hast alle Möglichkeiten, du hast zwei Punkte Vorsprung. Nur wenn man mal den Weg sieht von Mainz und den Weg von Union.
Du hast ein anderes Momentum.
Genau. Total.
Muss man ganz klar sagen.
Und das ist nicht so leicht
zu sprechen. Und auch einen anderen Auftritt, ja. Du siehst auch einen anderen Auftritt. Dann in der Art, wie es insgesamt von genau. ganzem Spielertrainer gemacht wird. Ne?
Und das wir reden ja anders. Gleich noch konkret über das Spiel in Mönchengladbach und die Frage, wie spielt man es da? Aber Fakt ist eben auch, danach hast du dieses Bochum-Spiel und die Frage ist, bist du dann eigentlich in einer Situation, wo du die Kruse-Doktrin durchziehen kannst und sagen, erstmal nicht verlieren, weil du die hältst, oder bist du eigentlich in der Situation, wo du sagst, verdammt nochmal, du müsstest gewinnen.
Die Gladbacher, die schwitzen doch auch.
Ja.
Die haben nur 31 Punkte. Die haben sich auch nicht, die haben auch nicht vor der Saison gesagt, wir wollen nur im Abstieg spielen. Nein. Nee. Die hatten auch mehr Ambitionen.
Aber da reden wir ja gleich noch
drüber.
Weil jetzt reden wir einmal ganz kurz über Folgendes, was aus meiner Sicht besprechenswert wäre.
Das Thema in Charlottenburg.
Na, da bin ich einmal gespannt.
Naja, also man könnte sagen, mal gucken, hören ja auch nicht alle in Charlottenburg den Podcast am gleichen Tag. Gehen wir einfach mal davon aus, dass am zweiten Tag der Verfügbarkeit dieses Podcasts, dann wäre jetzt Dienstag, der 23. April, dann könnten wir sagen, herzlichen Glückwunsch zu einem runden Wiegenfeste an Tom Herrich von Hertha BSC, der Geschäftsführer von Hertha. Du hast es gesagt, genau, wird am Dienstag 60 Jahre alt. Alles Gute, kann er feiern. Und jetzt ist die Frage, wir haben eine spannende Mail bekommen, die allerdings von Friedrich, vielen Dank, lieber Friedrich, wo bist du, da bist du? Hauptstadtderby@rbb-online.de, da könnt ihr uns ja immer alles schreiben und schicken, was euch zum Podcast, zu Axel, zu Christian und zum Fußball auf der Seele brennt. Friedrich hat uns geschrieben, nachdem Hertha das Betriebsergebnis der Saison 23/24 veröffentlicht wurde und hat eine relativ umfangreiche Frage gestellt. Das schaffen wir jetzt aufgrund der sportlichen Situation bei Union und der dementsprechend zu allokierenden Sendezeit nicht mehr ganz. Aber wie hast du denn das Betriebsergebnis von Hertha? Endlich mal bessere Zahlen.
Ja, nur langsam.
Wollte ich gerade sagen.
Langsam, also. Langsam. Da muss man wirklich vorsichtig sein.
Also, ich durfte ihm ausreden. Er ist der Experte, er kann dann gleich weiterreden. Also, so viel habe ich jetzt auch mitgekriegt, dass EBITDA ist ohne Steuern, Zinsen und Abschreibung.
Sehr gut, der Kruse.
Oder? So weit bin ich dann auch mit drin. Ich weiß gar nicht, ob wir vorher das nicht auch schon immer hatten, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nur eins, dass die Leute, die sich da nicht so mit auskennen, muss man sich auch nicht mit auskennen, werden sich denn wundern, wenn das Ergebnis kommt. Und ich rechne jetzt mal voraus, das wird ein Verlust sein von 25 Millionen, irgendwie sowas, 25 bis 30 Millionen. Weil in der Hinrunde, wir mussten ja durch diese Anleihe, muss man ja immer veröffentlichen, in der Hinrunde haben wir, glaube ich, 11 Millionen Verlust gemacht. Rechnen wir jetzt mal hoch, dass in der Rückrunde das nicht weniger geworden ist, weil die Einnahmen nicht größer geworden sind, dann wird es bei 25 bis, was ich, was Millionen da sein. Nochmal, erstmal ist es trotzdem eine positive Nachricht.
Nenne
ich das mal so.
Danke.
Ja, nochmal, aber ich habe ja die Mail von Friedrich auch gelesen.
Genau.
Man muss ja mal den Weg sehen. Nochmal, der Weg ist der, in 2022, im Sommer, ist Kai Bernstein Präsident geworden. So, da hätte man eigentlich schon reingucken müssen und hätte sehen müssen, okay, wir müssen zurück zu einem anderen alten Geschäftsmodell. Was war das davor? Wir hatten ein Mann wie Lars Windhorst, der 350 Millionen oder 70 Millionen, wie auch immer, reingegangen. Und davon haben wir investiert ungefähr 250 Millionen, ungefähr. So, in Ablösesummen, aber auch in die Gehälter. Weil wir wussten ja, die Gehälter kann man nicht bezahlen aus den laufenden Einnahmen. Also waren die damit einberechnet. Das Ganze war angelegt auf 3 Jahre. Die waren dann 2022 vorbei. Also spätestens dann musstest du, weil was wollte man damit erreichen? Man wollte die Einnahmesituation signifikant erhöhen, sprich durch Fernsehgelder, durch Sponsoren. Das wollte man machen, indem man Spieler kauft, die uns nicht auf Platz 7 bringen oder 6, sondern vielleicht auf Platz 5. Man guckt übrigens, wie das normalerweise läuft. Jeder Platz im Ranking sind 2 Millionen wert. So, dann kam noch Corona mit dazu. Also das war die Idee. Und 2022, da hätte man eins machen müssen, sofort zum alten Geschäftsmodell zurück. Und das Wichtigste von allem, Ingo Schiller hat da aufgehört. Und ich weiß noch, mein Freund Freddy, und Friedrich hat das ja, ich werde zu wenig kritisch meinem Freund Freddy gegenüber. Ja, Freddy ist mein Freund. So, aber eins kann ich sagen, Freddy hat gebettelt. Der hat gebettelt, einen Finanzgeschäftsführer, einen neuen da einzustellen. Weil bei so einem Unternehmen in der Größenordnung, heißt neudeutsch CFO, den brauchst du. Hat Kai Bernstein gesagt, brauche ich nicht, können wir alles selber und was ich weiß. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Im gleichen Jahr, im Dezember, 16. Dezember 22, hat Kai Bernstein in einem Interview gesagt, ich zitiere, wir sind diese und nächste Saison durchfinanziert. So. Übrigens, übernommen von Ingo Schiller hat das Tom Herrich Also der hat dieses Finanzressort übernommen. So. Und das heißt, dass man aus meiner Sicht viel zu spät damit angefangen hat, zurückzukommen zum alten Geschäftsmodell. So, das kann man aus meiner Sicht Fredi nicht vorwerfen. Also Fredi schlägt Spieler vor, schlägt bestimmte Summen vor und wenn die abgenickt werden, dann werden die abgenickt. Also er ist ja nicht der Finanzfachmann. So, und jetzt komme ich zu Friedrich nochmal, weil er gesagt hat, ich werde zu wenig kritisch meinem Freund Fredi gegenüber. Nochmal. Dass Fredi es kann, glaube ich, darüber müssen wir nicht diskutieren. Er hat in Stuttgart das hingekriegt, er hat das in Frankfurt überragend. Ich glaube, der hat da 250 Millionen Eigenkapital generiert. Und es hat bei Hertha nicht funktioniert. Und übrigens, das habe ich auch zu Kai Bernstein gesagt. Man kann sagen, wenn man, er hat ja gesagt irgendwann, wir wollen eine neue strategische Ausrichtung. So, kann man ja machen. Habe ich ihm gesagt, du, für mich ist in erster Linie nicht die Freundschaft, es kommt erst dann, sondern ich gucke immer, was Hertha macht. So, dann habe ich ihm gesagt, wenn man eine strategische Neuausrichtung macht, dann macht man das im November. In dem Jahr, glaube ich, war doch die WM noch. Dann ja, macht man das im November und dann hat man eine neue. Kann man alles machen. So. Nur, ich glaube halt, dass die Entscheidungen alle zu spät getroffen wurden und ja, dass das keiner richtig hingeguckt hat, wie eigentlich die Situation insgesamt ist. Und Tom Harris sollte jetzt sich nicht da rausreden, dass er damit gar nichts zu tun hat. Macht er immer ganz gerne, aber er war in der Geschäftsleitung mit drin. Und wie ich habe es ja gerade erklärt, wie die Reihenfolge war. Spielt aber am Ende keine Rolle. Das Entscheidende ist, jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Und jetzt muss man gucken, dass man mit den Mitteln, die man hat, und nochmal, das Problem ist die Einnahmesituation. So, weil wir haben jetzt nur noch 19 Millionen Fernsehgeld. Ich glaube, zum letzten Jahr in der Bundesliga hatten wir 50. Also ist ein Unterschied von ungefähr 30 Millionen da. So, dann haben wir einen Hauptsponsor, der nur noch 1,5 Millionen bezahlt oder 2 Millionen zu vorher 8 Millionen Autohilfe. Wir müssen die Einnahmesituation verbessern. Weil jetzt haben wir natürlich auch noch den Vorteil, dass 777, muss man ja auch mal sagen, gegen alle Investoren immer, sie haben bezahlt und sie haben insgesamt 75 Millionen in den Verein gelegt. Muss man ja auch mal sagen, ich bin kein Fan von 777, überhaupt nicht. Mhm. Aber trotzdem haben sie erstmal bezahlt und haben uns mehr oder weniger, wie sagt man, am Leben
gerettet.
Am Leben erhalten. Ob das gerettet ist, ist die andere Frage.
Ja, sonst hättest du die Lizenz nicht
bekommen. Jetzt kommst du.
Also ich würde erstmal die Ausgabenseite verändern, wenn ich die Einnahmenseite so schlecht habe.
Na gut, da kann man dann ja jetzt.
Und das EBITDA, ja, das ist ja wunderbar, aber wenn das nicht 10-15% des Umsatzes betrifft, und wir wissen den Umsatz alle nicht, der wurde gar nicht genannt. Das EBITDA wurde auch nicht genannt. Und wenn das nicht 10-15% von einem Umsatz hat, dann ist das nicht gut. Wenn das nur 4% hat, dann ist es halt wieder schlecht, weil Zinssteuern und Abschreibungen schon ein Berg sein können. Und die Frage ist, wie sehen denn die Zahlen jetzt wirklich aus? Oder ist das nur eine Meldung, um alle mal zu beruhigen und den Banken draußen zu sagen, ey, das hat sich verbessert, ihr könnt unsere Kreditlinien retten. Davon gehe ich mal aus, was ja auch normal ist, was ja auch verständlich ist, weil es lief ja echt bescheiden. Um nicht zu sagen, relativ scheiße. Und wenn du den Investor nicht gehabt hättest, dann wäre es so echt in die Hose gegangen. Weil man hat ja demnächst auch wieder ein paar Probleme. Man muss, glaube ich, ein bisschen mehr Miete zahlen. Man muss auch irgendwie eine Anleihe demnächst zurückzahlen. Das fällt ja, die übrigens hoch verzinst wird weiterhin, was auch wieder Geld kostet.
Man muss überhaupt erstmal Miete bezahlen.
Oder überhaupt
erstmal die Miete.
Siehst du, dann haben wir das dann auch schon mal geklärt. Demzufolge, da sind schon noch ein paar Baustellen, aber ich glaube, man ist ganz froh, sonst hätte man die Meldung ja gar nicht rausgehauen, dass man überhaupt wieder lebt und atmen kann ein Stück weit. Daher wäre es, was wir und du vor allem erst die ganze Zeit schon sagst, so extremst wichtig gewesen aufzusteigen, um dann wieder in diese andere Einnahmesituation zu kommen. So musst du weiter an der Ausgabensituation feilen und wirst wahrscheinlich, so wie sich das bisher abzeichnet, auch im Winter, im Sommer nicht die riesengroßen Sprünge machen. Ja, aber die Geschichte da drin sehe ich ähnlich wie du. Man hat eigentlich Zahlen da. Man sieht, dass man mehr Geld ausgibt, als man einnimmt. Das ist relativ einfach an einem Kontoauszug zu erkennen. Auch BWAs gibt es übrigens zum 10. immer des Folgemonats. Da sieht man das auch super, was da läuft. Und demzufolge hätte man, sehe ich genauso wie du, viel früher reagieren müssen, sollen, dürfen, können, auf jeden Fall machen müssen. Hat man nicht und nun ist es dann ein bisschen weiter in den Brunnen gefallen, das Kind. Und jetzt muss man zusehen, dass man da die Kurve kriegt. Ansonsten wird es mit so einem Investor, der echt fragwürdig ist, eure Reportage ist ja auch
letzte Woche
mehr als ist nachweislich. Sportschau lief auch was.
Genau,
also, da kriegt man schon, wenn man das von anderen Vereinen hört, weltweit merkwürdige. Gut, dass so eine Investoren immer ein bisschen spannender zu bewerten sind, wächst man dann klar. Aber man ist ja auch froh, dass man den gefunden hat. Aber es ist schon okay, aber nicht so gut, glaube ich.
Deswegen habe ich doch die ganze Zeit auch geplappert. dass wir, und nochmal, du bist im ersten Jahr immer der Absteiger, der Erstligist. Du wirst nur als Erstligist wahrgenommen. Ja. So, wenn man mal guckt, welchen Etat wir haben, welche Spieler wir haben. Also ich glaube, so viele Nationalspieler in der zweiten Liga hat keiner. Ja,
so ein hoher Personalkostenapparat.
Ganz genau so ist es. Das heißt, und das kann man sich ja selber, also muss ich auch mal Risiko gehen, weil ich nämlich sage, kann sich jeder selber ausrechnen, 19 Millionen nächstes Jahr an Fernsehgeld, sonst um die 50, also 30 das, Millionen Unterschied.
Der Mathe kann, versteht das.
Wollte ich gerade sagen, na, warum plapper ich das denn die ganze Zeit? Weil nur mit mehr Einnahmen kann ich nämlich, und es geht gar nicht um teure Spieler.
Diese
es
Mannschaft, darum, die da ist,
du,
halt
die Mannschaft, die da ist, zu halten, und du musst ja deine Akademie, es kostet Geld. Das kostet unheimlich viel Geld, die Akademie da, die gute Trainer. Du willst nämlich die besten Trainer haben, weil nur wenn du die besten Trainer hast, kriegst du auch die besten Spieler. So, wenn du die besten Leute in der Akademie insgesamt hast, das ganze Personal, kriegst du die Spieler, sonst sagen die...
Ja, nun sind also, schon viele weg. Bräuch ist jetzt auch weggegangen zum BVB. Genau,
ja, es sind viele also gute Leute, die weggegangen sind. Ist auch dem geschuldet, weil du die auch nicht mehr bezahlen kannst.
Es ist halt genau, es ist ja auch irgendwie zirkulär.
Aber dann, dein Teufelskreis, weil die Qualität der Spieler sinkt dann.
Das ist ja hier an vielen Stellen ein Teufelskreis. Das haben wir ja sogar auch bei der Personalie, also CFO oder so. Wir haben ein viel zu hohes Personalausgabenkonstrukt gehabt. Dann versuchte man offensichtlich mit einem sozusagen Top-Management-Position weniger auszukommen. Sagst du, das ist ein Fehler? Das ist halt genau dieses Ding. Manchmal muss man Geld ausgeben, um am Ende Geld zu generieren, wo die Gesamtrechnung dann besser aussieht.
Es gibt immer bestimmte Positionen, die sind nicht zu verhandeln. Also in so einem Unternehmen, ein CFO nicht zu haben, ist nicht, es geht nicht, ist nicht verhandelbar. So, also hast zwei Punkte hast du in dem Ding. Du brauchst einen sportlichen und einen für die Finanzen. Ja. So, nochmal, also ich würde mich mal interessieren, wer von den ganzen Sportvorständen sich mit den Finanzen auskennt. Ich glaube, gar keiner. So, die haben ein Budget, die sagen, ich habe
zuständig, ne?
Meine ich doch, die sagen, wir holen jetzt den Walsdorf, der ist kostet 4 Millionen Gehalt und 5 Millionen Ablöse. Richtig. So, und dann frage ich den Beek, sag mal, kann ich das bezahlen? Ist das wunderbar? Dann sagt Beek, ja, haben wir. Dann kommt noch Beek und Kruse. Und sagen noch zu weiß ich wem, dürfen wir das? Weil da gibt es ja auch noch Leute mit drin, die im Präsidium sitzen, die das auch mit abnicken. So, also die sagen dann auch, ja, passt ins Budget. Wenn es ins Budget passt, nicken wir das ab. So, das ist doch der Punkt. Und deswegen sage ich ja, in so einem Unternehmen ohne CFO...
Geht es aus meiner Sicht überhaupt nicht.
Geht überhaupt nicht.
Es sei denn, derjenige ist so involviert im Verein und so lange da drin und kennt wirklich sich mit allem bis ins Detail aus. Aber selbst dann macht derjenige es übrigens nicht, weil er ja sonst ja alles macht.
Ja, ist zu viel.
Und das übrigens kennst du ja hier aus eurem Hause. Da macht ja auch nicht jeder alles, sondern es gibt eine klare Struktur, wer in welchem Segment was zu tun hat.
Aber
sicherlich ein bisschen üppiger als sonst, aber es
geht
auch schon auf einem anderen Weg.
Genau.
Muss man halt tun, weil du kannst als Einzelperson, selbst wenn du die Qualität haben könntest, nicht alle Felder abdecken, wenn dann irgendein Feld immer leidet. Das geht nicht.
Aber warum holt man denn jetzt jemanden?
Ja, das ist der richtige Weg, weil derjenige, der es vorher gemacht hat, nicht
mehr schafft. Weil man den Fehler eingesehen hat, dass das nicht geht. Ja, klar.
Und das viele Unternehmen scheitern ja daran zu verstehen, dass du vielleicht eine Kompetenz hast, die viel kann, dem du dann als Unternehmen viel gibst, aber die vergessen meistens dabei, naja, aber er kann ja nicht vier Felder, wo eigentlich nur einer für geplant war. Geht ja nicht.
Ja, im ersten Moment denkt man dann, wenn es klappt, geht's gut, sparen wir Geld, aber es klappt halt nicht.
Ja, wir sind ja nicht hier beim Lotto, wo wir sagen, toi, wenn es klappt, super, bin ich jetzt 100-facher Millionär. Also wir hatten übrigens vorher drei mit Carsten Schmidt, Michael Preetz und Ingo Schiller.
Kommunikation,
und mit einmal soll diese Aufgabe einer machen.
Sind aber dieselbe Anzahl von Menschen,
die betreut sind. Also wie soll das denn funktionieren? Also
funktioniert nicht.
Friedrich.
Ist beantwortet?
Naja, wir haben jetzt, Ding ist, wir könnten natürlich noch eine halbe Stunde länger dazu reden, aber wir haben es zumindest angerissen und ihr merkt es, ihr lieben hauptstadtderby@rbb-online.de, lesen die Mails und wir versuchen darauf zu antworten. Manchmal werden natürlich sehr große Fragen gestellt, dann wird es ein bisschen schwer, aber Friedrich, wir haben uns stets bemüht, wie immer. Die Frage ist, ob irgendjemand in Köpenick mehr als das im Arbeitsnachweis der Woche vorzuzeigen hat. Axel hat seine Pflicht schon erfüllt und du, Christian?
Unioner der Woche.
Gibt es denn einen?
Nö, ich habe auch nichts gelesen. Wir haben mit unserer Altherrenmannschaft so ein paar Auftritte wieder neu. Ja, aber ansonsten, Ralf Probst wird jetzt irgendwann mal 70. im August aber auch erst. Also daher, ich versuche das ja immer so ein bisschen rauszufummeln, was es denn für interessante Neuigkeiten gab. Aber ich habe eigentlich so damit gerechnet, dass wir hier so einen total überragenden Kick gegen Bayern hinlegen und ich dann einen wieder zum hoffentlich nicht Renault zum Auswählen hätte, aber hatte ich nicht.
Ich rette dich, aber nicht mit Union in der Woche, vielleicht doch auch. Total überragender Kick. Letzten Mittwoch, Pokalhalbfinale Juniorinnen D1. Und es gab das Derby, Hertha gegen Union. Überragender Kick. Hertha hat die Tore in den letzten 10 Minuten gemacht. Das letzte quasi mit dem Abpfiff. Dann Elfmeterschießen. 5-4 für Hertha.
Was ist da jetzt mit Unioner der Woche?
Na, die Unionerinnen der Woche sind bestimmt trotzdem, kommen die D1-Juniorinnen-Pokal-Halbfinale bis zum Schluss gefeitet und dann knapp gegen Hertha im Elfmeterschießen verloren. Da kann
weiß
man
ich jetzt noch nicht so richtig
sagen, muss,
ich
weiter, muss man sagen, weiter, immer weiter, Mädels, apropos, da geht noch was.
Ich habe eine gute Idee von uns. Wollen wir eigentlich eins machen? Also wenn wir alle da sind, es gibt nämlich noch Hertha gegen Union, Berliner Pokal, glaube ich, der A-Junioren. Kann das sein, dass das Finale ist im Berliner Pokal A-Junioren?
Irgendwas.
Das müsste in den nächsten 2
Jahren. Nur Max Kruse, Kreisliga A, ja, wiegt jetzt 99,4 Kilo.
Der sah etwas dicklich aus.
Was, 99, der ist ja nur 1,70.
Was ist da passiert? Will ich gar nicht wissen. Ich will euch noch sagen, bevor wir dann ins Vorspiel kommen, es gibt Sonntag ein Derby, 13 Uhr im Stadion an der Alten Försterei, definitiv mehr als 10.000 Zuschauer. Die Frauen spielen gegeneinander und wir zeigen das live im RBB-Fernsehen um 13 Uhr. Sonntag 13 Uhr, Leute. Wo sind wir? Da sind wir. Also Union gegen Hertha, die Frauen im großen Stadion. Schöner Mist, dass die DFL das Gladbach-Spiel für die Männer so angesetzt hat, dass es fast dahinter ist. Das ist ein bisschen doof, sodass natürlich...
Auch fies. Ich glaube, die Frauen von Union, die haben so viel Geld reingeschmissen da. Ne? Die sind
ja,
so
gut, da ist wohl was investiert. So gut, das ist fies. Da ist was investiert worden. Gut,
das ist, für euch wird es schwierig, aber es wird ein cooler Kick. So, live im RBB. Und danach, und das war nämlich jetzt dann doch wieder eine wunderbare Überleitung, sind die Jungs, die Männer, wie auch immer wir sie nennen wollen, wieder dran. Also, der erste FC Union spielt in der Fußball-Bundesliga am Sonntag um 15.30 Uhr. Auf dem Bückelberg bei Borussia Mönchengladbach.
Vorspiel. Ist es noch Bückelberg?
Nein, ist ja auch nicht mehr aber es ist, Gladbach ist so klein. Ja, das auf ist der grünen Wiese in der Nähe vom Bückelberg.
Hast du mal geguckt? In einem Stadion in der Nähe vom Bückelberg?
Ja. Bückelberg, hast du mal geguckt, da stehen jetzt Häuser.
Genau, da sind Ambrich, habe ich gesehen. Ja, ja.
Ja, bin ich mal vor ein paar Jahren dran vorbeigefahren.
Ey, das war so kultig.
Ja, Bückelberg
oder wenn du da gespielt. Ich fand immer eins, das Flutlicht war immer so wenig. Und es war geil, irgendwie Freitagabend zu spielen, aber so richtig gucken konnte ich da nicht.
Da war Hans Meyer Trainer, Ari van Lent mein Gegenspieler. Ich sah danach aus wie ein Boxkampf. Nach dem Boxkampf, das war ja nur so wehgetan, das Spiel. Aber egal.
So,
Gladbach, ja. Hoffentlich tut es weh, das
Spiel. Also, wir haben die Gemengelage schon so lange skizziert, dass wir vielleicht hier heute in der Zeit bleiben, in der eigentlich konkreten Vorschau. Also, wir wissen es, Gladbach hat 31 Punkte. Ihr habt 29. Das bedeutet, wie spielt man es von Seiten des ersten FC Union?
Erstmal total safe. Wir haben noch 4 Spiele.
Ja.
Jeder Punkt zählt.
Also hinten Bus rein.
Nicht nur, du musst natürlich auch nach vorne spielen. Gladbacher sind ja auch nicht die sichersten. Ja, du musst nach wie vor natürlich Akzente setzen. Du musst auch dir überlegen, an welcher Stelle des Spiels du jetzt wirklich den Druck aufbaust, um den Gegner am Ball wegzuluxen. Ja, um dann halt das Jägerspiel wirklich anzusetzen und deine Ballgewinne zu holen, umzuschalten und Tore. Wir brauchen halt Tore. Wir müssen halt zusehen, dass da vorne in die Box kommen und den Ball da irgendwie rein quälen, rein ekeln, hauptsache er ist drin. Dazu zählen auch Standards. Da sind alle Spieler gefragt, die wir haben, das ganze Team. Und nur so wird es funktionieren. Ja, wir müssen wirklich eine ganz, ganz geringe Fehlerquote. Bjelica muss die Spieler finden, die das wirklich auch können, die auch druckseitig in der Situation funktionieren. Nicht nur von den fußballerischen Fähigkeiten, sondern auch wirklich das mental packen, dort wirklich abzuliefern, weil das wird ein Hexenkessel werden. Also da ist ja auch immer eine Wahnsinnsstimmung. Die Gladbacher Fans, das kennt ja auch jeder. Da wird schon richtig Dampf sein. Wichtig ist, erste halbe Stunde gut stehen.
Wollte ich sagen, erstmal richtig sauber gut stehen.
Und vorne musst du trotzdem, die sind auch nicht so glücklich, die haben 35 Gegentore gekriegt in der Rückrunde.
Ja, ja.
Also da musst du schon lauern, dass das geht. Ob du jetzt nur am Strafraum angreifst, weiß ich jetzt nicht, aber solltest einen guten Matchplan haben. Auf jeden Fall, mal sehen, welchen wir sehen.
Erstmal, hast du richtig gesagt, die richtigen Leute auf den Platz bringen, die mental in der Lage sind, diese Drucksituation auszuhalten. Und dann Fußball fachlich diesen Block, den du immer hast eigentlich bei Union, ein paar Meter nach vorne verschieben. Also nicht 30 Meter vors eigene Tor stellen und zu hoffen, dass der Gegner dann irgendwie nichts hinkriegt. So, weil übrigens die Gladbacher Fans sind auch immer sehr kritisch.
Also
zwingen sie zu Fehlern.
Ja.
So, das heißt, diesen ganzen Block vielleicht Mitte deren Hälfte Ja, dass man da angreift, weil dann hast du nämlich einen Vorteil. Wenn du da einen Ball gewinnst, ist der Weg zum Tor des Gegners viel weniger, also viel kürzer. Und dann kannst du vielleicht mal durch die Geschwindigkeit der beiden
Vertesen oder Hollerbach oder Kaufmann,
das heißt, die haben genauso viel Druck. Wenn ich die also nicht angreife und die können locker den Ball von einer Seite zur anderen spielen,
ja, dann wird schwierig.
Also versuch sie zu Fehlern zu zwingen.
Genau.
Lieber Axel Kruse, in einem Satz. Hertha, Freundschaftsspiel gegen Hannover 96, 7. gegen 6. Freitag 18:30 live in der RBB 24 Inforadio App. In einem Satz, was muss Hertha machen?
In einem Satz?
Ja. TikTok.
Ja. Ist doof. Ein Satz ist immer doof, kann ich nicht. Ein Satz.
Dann müssen wir uns einfach gut anhören.
Jetzt geht es ja nur noch darum, den Leuten irgendwie ein Spektakel zu bieten. Alles andere hat sich erledigt. Ob wir nur 7., 4. werden, ist völlig wurscht. Von daher.
Ist eine schöne Chance für das nächste Jahr schon mal richtig.
Du kommst Zeichen jetzt aber nicht mit 5 Sätzen hier um die Ecke.
Also, das ist eine Riesenchance. Aber sie haben es ja quasi jetzt gemacht. Sie haben sich ja gefunden als Mannschaft. Ja, die spielen relativ stabil in der Formation. Immer mit der gleichen. Und darum geht es eigentlich, dass sie das weiter stabilisieren für die nächste Saison gleich. Dass du dann nächste Saison gleich ein Zeichen setzt, gleich oben dabei bist und Punkte sammelst.
Stabil in der Formation. Das waren heute auch wieder Axel Kruse und Christian Beek. Nach 177 Folgen Hauptstadtderby haben wir es heute wieder hinter uns gebracht. Vielen Dank für euer Interesse. Habt eine schöne Fußballwoche. Hertha und Union in voller Länge bei rbb24.de im Audio-Livestream oder in der Info-Radio-App. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. War schön gewesen. Bis nächste
Woche. Gute Nacht, Mutti. Tschüss.
Das waren Mutti, Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video. Auf rbb24.de und bei YouTube.